Allerdings kann dies, wie wir sehen werden, die Quelle möglicher Konflikte mit den Wertvorstellungen des Westens sein.
O Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen.
Der Koran nimmt Stellung, auch zu ganz alltäglichen Fragen, der Gemeindeorganisation, dem Erbrecht, dem Alkoholverbot, der Kleidung der Frauen. In all den Jahren, in denen Mohammed Offenbarungen empfing, wuchs die islamische Gemeinde und immer neue Probleme erforderten eine Antwort.
Und sprich zu den gläubigen Frauen, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham bewahren. Sie sollen ihren Schleier auf den Kleiderausschnitt schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen.
Das sind jene Textstellen im Koran, auf die sich konservative Muslime beziehen, wenn sie die Verschleierung der Frau fordern. Freilich, was ist mit Kleiderausschnitt gemeint? Was mit Schleier? Was war ein Überwurf in Südarabien im 7. Jahrhundert? Die Rolle und die Behandlung der Frauen ist aus westlicher Sicht überhaupt eine der problematischen Seiten des Islam. An unserem Beispiel zeigt sich aber auch, wie breit das Spektrum möglicher Auslegungen ist. Manche Musliminnen tragen einen Ganzkörperschleier, andere begnügen sich mit einem Kopftuch. In jedem Fall aber bleibt die absolute Autorität des göttlichen Wortes im Koran unangefochten. Es wird nur unterschiedlich interpretiert. Wo Interpretationsfragen auftauchen, ziehen Muslime eine zweite Quelle ihres Glaubens und zugleich ihres Rechts heran, die Hadithe.
Hadithe?
Definiert Ralf Elger, Dozent für Islamkunde, als
die Überlieferungen vom Handeln und Reden des Propheten, neben dem Koran die wichtigste Quelle des Islam.
Was Mohammed gesagt oder getan hat, gilt als vorbildlich. Man weiß, wie er sich wusch, was er in dieser oder jener Situation sagte, wie er mit seinen Frauen umging. Eines dieser Hadithe nun, eines unter Tausenden, gibt Worte des Propheten wieder, die eine Verschleierung der Frauen fordern. Wie ernst soll man diese Überlieferung nehmen? Wie gut ist sie verbürgt? Mindestens seit dem 9. Jahrhundert erörtern islamische Gelehrte die Echtheit und Bedeutung dieses und anderer Hadithe. Wie auch immer die Kundigen argumentieren mögen, die Auseinandersetzung darüber zeigt die Unbedingtheit, mit der rechtes Verhalten im Islam eingefordert wird.
Es gibt, ja, wenn Sie so wollen, so etwas wie eine ethische Elle, die an jede Handlung des Muslims angelegt werden kann. Manche Dinge sind Pflicht, die müssen sein, also das Pflichtgebet zum Beispiel. Manche Dinge sind absolut verboten, wie zum Beispiel Schweinefleisch essen. Es gibt Dinge, das arabische Wort dafür ist makruh. Also es bedeutet, also es ist nicht erlaubt, aber es ist nicht so ganz schlimm, wenn man sich nicht dran hält. Und es gibt Dinge eben, wie gesagt, haram, die sind absolut verboten.
Das, was der Koran an Geboten und Verboten formuliert, das, was die Hadithe dazu überliefern und das, was die islamische Rechtskunde daraus an allgemeinen Methoden entwickelt hat, ergibt zusammen die Scharia, das Gesetz. Recht und Theologie sind dabei nicht zu trennen. Die Ulama, die islamischen Gelehrten, sind dementsprechend beides, Theologen und Juristen. Ja. Unter all den Geboten und Verboten gibt es einige, die für die islamische Praxis zentral sind. Sie sind von archaischer Einfachheit. Der Gläubige lebt nach den 5 Säulen des Islam. Die erste dieser Säulen, das Glaubensbekenntnis, haben wir bereits kennengelernt. Die 4 anderen Säulen gehören in den Bereich der Praxis, des rechten Handelns. Peter Heine.
Der Muslim muss 5-mal am Tag zu bestimmten Zeiten in rituell reiner Handlung vorgeschriebene Gebete verrichten. Er muss sich in diesem Zusammenhang einmal in der Woche am Freitagmittag zum gemeinsamen Gebet theoretisch aller Gläubigen einer Stadt treffen. Das wäre die Pflicht zum Gebet, dann gibt es die Pflicht zum Fasten. Während des Monats Ramadan muss der Gläubige sich tagsüber aller festen und flüssigen Speisen enthalten. Übrigens darf er auch nicht rauchen. Das ist das, was Muslimen besonders schwerfällt. Glaubenspflicht ist ferner das Almosen. Der Muslim muss einen bestimmten Anteil an seinem Einkommen oder an seinem Besitz für die Armen, die Witwen und Waisen, die Reisenden, die Gelehrten abgeben. Dann gibt es schließlich die Pflicht zur Pilgerfahrt. Der Muslim, der dazu in der Lage ist, finanziell und körperlich, muss einmal in seinem Leben die heiligen Stätten in Mekka und Umgebung besuchen.